mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille jeder für sich Gott darum bitten, dass er an diesem Festtag zu uns redet. Danke, Herr, dass wir mit dir Weihnachten feiern dürfen und du mit uns feiern willst. Segne uns die Zeit miteinander. Lass uns dein Wort verstehen. Segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, O du Fröhliche, ist nach Stille Nacht das bekannteste und beliebteste christliche Weihnachtslied. Mit christlich meine ich, dass damit Jingle Bells, Rudolf, The Red-Nosed Reindeer und Last Christmas aus der Wertung fallen. O du Fröhliche und Stille Nacht sind die Spitzenreiter. Ich habe keine Statistiken gelesen, aber ich glaube, sie stimmen ja alle zu. Dabei standen sie bis 1994 nicht mal im offiziellen Gesangbuch. Die waren nur im Anhang in Sachsen enthalten, aber im offiziellen Teil des Gesangbuches fehlten sie. Aber irgendwann mussten auch die Kirchenmusiker sich dem Willen der Masse beugen und in der letzten Ausgabe sind sie dann in den Hauptteil, in den offiziellen Teil des Gesangbuchs auch gewandert. Sie sind ja auch als keiner Christvesper und dann keinem Weihnachtsgottesdienst wegzudenken. Der Grund, warum diese beiden Lieder die Renner sind, liegt sicherlich in ihrer einfachen Struktur. Es wird vieles wiederholt und nur wenig ändert sich von Strophe zu Strophe. Die Wiederholungen, der Kehrreim. Und dass in diesen Liedern doch mehr das Herz als der Verstand angesprochen wird. Worte wie fröhlich und selig, freue dich, still, einsam, traut, hold, das alles weckt so schöne weihnachtliche Gefühle. Und diese beiden Lieder enthalten nur jedenfalls von der Quantität her nur wenig christliche Lehre. Nur ein Tröpfchen Konzentrat des christlichen Glaubens liegt in diesen Liedern. Und dieses Tröpfchen kann man übersehen oder überhören, wenn man will. Bei Liedern wie Gelobet seist du Jesu Christ oder Herbei, o ihr Gläubigen oder Ich stehe an deiner Krippen hier, wäre das nicht möglich, den christlichen Inhalt zu überhören und zu übergehen. Dazu sind die Texte zu zentral, zu klar und enthalten zu viele biblische, christliche Aussagen. Trotzdem ist auch in O du Fröhliche und Stille Nacht die Botschaft enthalten. Und wer sich die Mühe machen würde zu fragen, was heißt denn das, was jetzt hier gerade in diesem Text gesungen, gesagt wird, da würde auch erfahren, warum wir als Christen, geht ja um die Christenheit bei O du Fröhliche, freue dich, du Christenheit, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Allein den Anfang, O du Fröhliche, das verstehen alle Weihnachtsfans. Wir kamen gestern Abend auf den grinchigen Gedanken, uns den Grinch anzugucken als Familienfilm. Das ist schon irre, ein langer Film in Kinoformat, wo es nur um Weihnachten geht, aber wo nicht ein Krümel der christlichen Botschaft von Jesus oder irgendetwas vorkommt. Man kann sich also stundenlang, und es gibt ja tausende solcher Filme, man kann sich stundenlang mit Weihnachten befassen, ohne auf den Kern oder die christliche Botschaft des Weihnachtsfestes zu kommen, ohne die überhaupt nur anzudeuten. Aber hier ist in dem Lied, O du Fröhliche, um das es jetzt eigentlich gehen soll, ist mit der Fröhlichkeit das andere verknüpft, das Selige. O du Fröhliche, O du Selige. Und damit ist gesagt, die echte Weihnachtsfröhlichkeit, nicht die aufgesetzte kommerzielle, sentimentale, sondern die echte Weihnachtsfröhlichkeit kommt von der Seligkeit. Was ist denn die Seligkeit? Wir kennen ein seliges Lächeln. Das hat man, wenn man leicht besoffen ist, wenn man durchgefroren vom Einkaufen in eine heiße Badewanne steigt, wenn einem jemand den Bauch streichelt oder den Rücken massiert oder eben wenn Kinder vor dem Christbaum mit Lichtern und Geschenken stehen. Dann gibt es das selige Lächeln. In der Bibel, in den Chorälen des Gesangbuchs, im christlichen Sprachgebrauch meint das Wort selig aber nicht solche oberflächlichen, vergänglichen Dinge, sondern da bedeutet selig gerettet, erlöst, befreit. Das ist die Bedeutung von selig. Und wenn jemand sagt, meine selige Urgroßmutter, wer das heute noch sagt, dann meint er eigentlich nicht, die ist tot, sondern die ist in der Ewigkeit bei Gott. Die ist erlöst. Selig meint erlöst, gerettet, befreit von der Sünde, von der Macht des Teufels, vom ewigen Tod und das heißt von der Verdammnis. Im kleinen Katechismus von Martin Luther, den sich immer wieder mal zu lesen oder vielleicht sogar auswendig zu lernen, lohnt. Das ist gut für den Glauben und gut für das Gedächtnis und für die geistliche Gesundheit, wenn man Dinge lernt. Da steht, ich könnte jetzt versuchen, auswendig zu zitieren, aber ich verlasse mich doch mal lieber aufs Gesangbuch. Da heißt es in der Erklärung zum zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses, ich glaube an Jesus Christus und so weiter, ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Da haben wir die Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebt und regiert in Ewigkeit, das ist gewisslich wahr. Darum geht es bei der Seligkeit, dass ich nach meinem Tod in der Ewigkeit bei Gott bin. Mit Jesus und durch Jesus habe ich die ewige Seligkeit. Und die wird mir jetzt schon verliehen. Meine Frau und ich, wir haben uns gegenseitig ohne Absprache gestern Tickets geschenkt. Fürs Kabarett, fürs Theater. Und so ähnlich ist es auch mit der Seligkeit. Wir haben die Seligkeit, aber es ist ein Ticket. Wir erleben jetzt noch nicht die volle Seligkeit. Aber wir haben es in der Hand. Jesus schenkt es uns. Wir haben jetzt schon die Vorfreude, wir haben jetzt schon die Gewissheit, wie man die Tickets in der Hand hat. Es sei denn, man verschmeißt die Karten oder verschwitzt den Termin, dann nützt einem das Ticket auch nichts. So ist es auch mit Jesus. Ohne Jesus, wenn er nicht gekommen wäre, wenn wir ihn nicht annehmen würden oder wenn wir ihn wieder verlieren, dann sind wir verloren. Und das sagt dieses Lied auch ganz klar. Und es könnte unsere weihnachtliche Stimmung verderben. Verloren, Welt ging verloren. Das fröhliche Lied mit seiner freudigen Botschaft spielt sich auf einem dunklen Hintergrund ab. Die Welt ging verloren. Christus wurde geboren in eine verlorene Welt. Und diese Welt ist immer noch verloren und die bleibt auch verloren, sofern sie die Rettung und den Retter nicht annimmt. Liebe Gemeinde, es ist schön, wenn man in Frieden leben kann. Es ist schön, wenn man sein Auskommen hat. Es ist schön, wenn man gesund ist. Es ist schön, wenn keine Katastrophen passieren in unserer Nähe. Es ist schön, wenn wir als Christen mit unserem Glauben respektiert werden. Aber wir sollten uns nicht wundern, dass es in der Welt anders ist. Es gibt Kriege, es gibt Armut, es gibt Krankheit, es gibt Katastrophen, es gibt Christenverfolgung. Wir sollten uns auch nicht wundern, wenn uns das sogar selbst trifft, denn wir leben in einer verlorenen Welt. Ich habe hier nur ein paar Tragödien aufgezählt, die wir täglich im Fernsehen sehen oder im Internet oder im Radio hören, in der Zeitung lesen. Es gibt noch viele andere Tragödien und Verlorenheiten. Ich habe gerade jetzt wieder eine Zeitschrift in die Hand bekommen von 2008. Und da wird berichtet von einem Buch, was damals neu erschienen ist, von Bernd Zickelkopf und Wolfgang Büscher, Deutschlands sexuelle Tragödie. Zwei Männer, die in der Jugendhilfe arbeiten in Berlin. Und sie haben dieses Buch geschrieben, um hinzuweisen, wie Sie sagen, auf die um sich greifende sexuelle Verwahrlosung in unserem Land. Und die Ursache und die Folge dieser Verwahrlosung ist Beziehungslosigkeit. Junge Menschen, aber auch schon ihre vorhergehenden Generationen, erleben keine Beziehungen mehr. Das geht einher mit dieser sexuellen Verwahrlosung, dass das überhaupt nichts mehr mit Beziehung zu tun hat und Jugendliche das gar nicht mehr lernen und auch sich nicht mehr vorstellen können. Und Sie prognostizieren, dass es eine weitere Zunahme von psychischen Erkrankungen geben wird, weil Beziehungslosigkeit und auch diese sexuelle Verwahrlosung, die kann keine geistige und psychische Gesundheit nach sich ziehen oder erhalten. Auch das ist so eine Tragödie und ein Zeichen dieser verlorenen Welt. Und um das wieder in Ordnung zu bringen, würde es Generationen brauchen, aber es gibt gar keine Anzeichen, dass das irgendjemand wieder in Ordnung bringen möchte oder auch kann. Und diese sexuelle Revolution der 68er, das war ja schon der Anfang, hat ja auch nur Fundamente untergraben, die bereits völlig porös waren in unserem Land, in unserer Kultur. Liebe Gemeinde, die Botschaft des Weihnachtsfestes heißt nicht, es ist alles gut oder wir kriegen das irgendwie in den Griff oder es wird schon nichts Schlimmes passieren. Sondern die Botschaft heißt, mitten in diese verlorene Welt hinein ist die Rettung gekommen. Und es gibt Rettung aus dieser verlorenen Welt. Und dafür ist Christus geboren. Die zweite Strophe dieses Liedes, O du Fröhliche, die erste war also, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Die zweite heißt, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Das ist das Faszinierende an dem Lied, es sind immer nur zwei Teile, die sich ändern in jeder Strophe. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Sühne, dieses Wort bedeutet, dass man eine schwere Sünde wieder gut macht. Wenn wir das Wort Sühne hören, wenn es überhaupt noch verwendet wird in unserer Zeit, denkt man an Mord, an Völkermord, an schlimme Verbrechen, für die es Sühne geben muss. Sühne bedeutet, eine schwere Sünde wieder gut zu machen oder zumindest auszugleichen. Das heißt, unsere Verlorenheit, die Verlorenheit unserer Welt und unseres Lebens hat mit der Sünde zu tun. Und die Rettung aus dieser Verlorenheit hat mit Sühne zu tun. Ohne das geht es nicht. Die Sühne hat Gott selbst gebracht durch seinen Tod am Kreuz. Und er schenkt uns diese Sühne, die Vergebung ohne Verdienst und ohne Gegenleistung. Und das bedeutet Gnade. Deswegen kommt gleich dreimal, also in jeder Strophe wieder vor, gnadenbringende Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit bringt uns Gnade, das heißt eine unverdiente Vergebung, eine unverdiente Rettung, ein Geschenk, für das wir nichts tun können und für das wir auch keine Gegenleistung bringen können. Und deswegen sagt die dritte Strophe dieses Liedes, dass dafür Gott die allerhöchste Ehre verdient. Aber die Menschen erkennen das nicht an, oder wenn sie es anerkennen, begreifen sie es nicht in der vollen Tragweite. Und wenn sie es erkennen würden in der vollen Tragweite, wären sie doch nicht in der Lage, Gott angemessen dafür zu ehren. Und deswegen übernimmt das die himmlische Welt für uns. Die Engel, die Cherubim und Seraphim singen Gott zur Ehre. Sie begreifen viel besser als wir Menschen, was Gott für uns getan hat. Sie staunen und freuen sich viel mehr darüber als wir Menschen, obwohl sie selbst nicht betroffen sind, weil sie keine Erlösung brauchen. Und sie jubeln und jauchzen Gott zu über die Menschwerdung, über die Erlösung, über die Seligkeit. Und deswegen heißt es in der dritten Strophe, himmlische Heere jauchzen dir ehrliche Ehre. Das Lied O du Fröhliche lädt uns ein, einfach mit einzustimmen in den Jubel der himmlischen Welt, uns anstecken zu lassen von der Freude über die Geburt Jesu, über die Versöhnung und über die Seligkeit. Ich will noch ein paar Worte über den Verfasser sagen. Johann Daniel Falk, so steht es auch im Gesangbuch unten drunter, wird auch an der Wand dann stehen beim Beamer. Johann Daniel Falk, ein Mann, der im 18. Jahrhundert, 1768, geboren wurde, in Danzig. Sein Vater war Perückenmacher, wenn ich das richtig mir vorstelle, war das die Zeit, wo die Perückenzeit zu Ende ging. Bis dahin durfte niemand, weder Mann noch Frau, das Haus verlassen ohne Perücke, so eine weiße gepuderte Perücke. Und das kam dann so, glaube ich, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein bisschen aus der Mode. Vielleicht war das der Grund, warum sein Vater, der Perückenmacher, sehr arm war. Und der Daniel selber, der Johannes Daniel, musste mit 10 Jahren die Schule verlassen, um seinem Vater in der Werkstatt zu helfen. Aber er war sehr begabt, das erkannten auch Leute und sie setzten das durch gegen den Willen des Vaters, dass er doch aufs Gymnasium gehen durfte. Und das hat er abgeschlossen und dann in Halle ein Studium der Theologie aufgenommen. Er hat dieses Studium nicht abgeschlossen, aber er ging nach 10 Jahren nach Weimar. Das gab es damals auch schon, dass Leute 10 Jahre studieren und trotzdem ihr Studium nicht abschließen. Er ging nach Weimar, dort, das war damals das geistige Zentrum Deutschlands, da waren die großen Dichterfürsten, dort wollte er auch sein und irgendjemand entdeckte sein poetisches Talent oder sein angebliches poetisches Talent. Er begann also zu dichten, Satiren zu schreiben und verdiente sich sein Geld als Privatgelehrter, also indem er Vorträge gegen Vergütung hielt oder Unterricht an der Universität, Vorlesungen. Er hatte dort Kontakt zu den Größen dieser Zeit, zu Goethe und zu Herder. Aber was er damals geschrieben hat und verfasst hat, das ist heute alles vergessen in dieser Zeit. Das, womit er berühmt werden wollte, was er für bedeutend hielt, ist völlig vergessen. Im Jahre 1806 gab es die Schlacht des Napoleonkriegs bei Jena und Auerstedt. Und dort entdeckte er plötzlich eine ganz andere Aufgabe. Die Truppen Napoleons zogen plündernd durch das Land und Johannes Daniel Falk sorgte dafür, dass die Truppen versorgt wurden, damit sie nicht zu plündern brauchten. Und er kümmerte sich auch darum, wo es möglich war, die Menschen, die Bürger, die nichts mehr zu essen hatten, zu versorgen, so gut es ging. Er verhandelte auch mit den Soldaten und verhinderte dadurch auch Plünderungen und gewaltsame Übergriffe. Er musste unfassbares Leid in diesem Krieg miterleben, aber auch persönlich. Zunächst erst sah er dieses Leid, auch die Kinder waren Hauptbetroffene, viele Kinder waren verwaist, viele Kinder hatten ihre Eltern verloren bei der Flucht, bei den Angriffen, Väter waren an der Front und viele Waisenkinder zogen umher und hungerten, plünderten, stahlen, bettelten oder wilderten. Er gründete einen Verein, die Gesellschaft der Freunde in der Not, um den Kindern zu helfen. Das Jahr 1813 war für ihn ein persönliches Schicksalsjahr. Im Mai verlor er und seine Frau Caroline, er hatte inzwischen Familie, verloren sie einen Sohn und im Herbst nochmal innerhalb von 4 Wochen 3 weitere Kinder an Scharlach. Auch er selber erkrankte an einem Nervenfieber, was damals umging, und war dem Tode nahe. Und als er diese Krankheit überstanden hatte und wieder in der Genesung war, da stellte er eine Verwandlung bei sich fest. Er selber sagte, ich bin vom Satiriker zum Christen geworden. Und er hat sich selbst gesagt, Gott schenkt mir neu das Leben und er möchte, dass ich etwas anderes damit anfange. Und so gründete er in Weimar ein Rettungshaus für verwahrloste Kinder. Am Anfang hatte er bis zu 30 Jugendliche, später war die Einrichtung noch ein Vielfaches größer. Kinder, die also sich draußen rumtrieben und irgendwie versuchten zu überleben. Und er sammelte sie in diesem Haus, versorgte sie natürlich, gab ihnen Unterricht im Lesen, Rechnen und in Bibelkunde. Er vermittelte viele Kinder an Pflegefamilien und sorgte für eine berufliche Ausbildung. Und seine Frau Caroline machte für die Mädchen Nähkurse, Spinn- und Strickunterricht. Man kann sagen, es war die erste sozialpädagogisch orientierte Bürgerinitiative Deutschlands. Und er hatte auch aus heutiger Sicht moderne Prinzipien. Die Kinder sollten also ohne Schläge, ohne Kette und ohne Zwang sollten sie aufwachsen. Und seine Einrichtung war das Vorbild, davon weiß man heute nicht mehr viel, aber es war auch das Vorbild für Johann Hinrich Wichern, der in Hamburg das Raue Haus gegründet hat. Das kennt man ja deutschlandweit oder weltweit. Und er hat sich an Johannes Daniel Falk orientiert. Und dort entstand auch dieses Lied. Er hat dieses Lied als Weihnachtsgeschenk für seine Kinder geschrieben. O du Fröhliche. Dazu hat er eine Melodie verwendet aus Sizilien. Das war eigentlich ein Marienlied. Das hieß O Sanctissima, O Purissima, Dulcis Virgo Maria. Das hatte Johann Gottfried Herder, der hat so Lieder gesammelt aus aller Welt und sie in einem Buch veröffentlicht. Und diese Melodie hat Falk genommen und hat darauf diesen Text geschrieben und wollte den Kindern damit eine Freude machen und ihnen auch die Kernbotschaft des christlichen Glaubens vermitteln in einem eingängigen Lied. Allerdings hat er das Lied anders angelegt, nämlich die 3 Strophen behandelten die 3 großen Feste. Es gab eine Weihnachtsstrophe, eine Osterstrophe und eine Pfingststrophe. Erstmal waren aber die beiden anderen Strophen ziemlich holprig vom Text und zweitens passt das auch nicht. Man will ja zu Weihnachten nicht über Ostern oder Pfingsten singen und zu Pfingsten nicht über Weihnachten. Und deswegen hat er sich nicht durchgesetzt, sondern sein Mitarbeiter Heinrich Holzschuhr, der hat dann 10 Jahre später die beiden Strophen 2 und 3 geschrieben, um das Lied zu vervollständigen und ein komplettes Weihnachtslied draus zu machen. Und ich glaube, sie passen auch wunderbar, fügen sich ein und man kann sehr schön in diesen 3 Strophen den Kern der Weihnacht besingen. Gedenket meiner, wie ich euer gedenke. Wahrscheinlich eine Grußkarte und die Unterschrift Heinrich Holzschuhr. Ja, und so ist es zu diesem Lied gekommen. Ein einfaches Lied, geschrieben für Waisenkinder und doch mit der Absicht, nicht ein Gassenhauer draus zu machen, sondern einen Kern der christlichen Botschaft zu transportieren, in der Zusammenarbeit dieser beiden Leute, die ihr Leben den weißen Kindern und gewidmet haben und sich engagiert haben, die Not zu lindern und in dunkle Lebensgeschichten hinein das Evangelium zu bringen.